Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier im Bürgerhaus zum Archegottesdienst und ich begrüße alle ganz herzlich hier im Ermutigungskanal. Ihr Lieben, wir haben den 27.12.2023 und somit die letzte Predigt im Jahr 23. Und ich möchte, bevor ich mit der Predigt starte, erst einmal allen, die die Arche unterstützen, die mich unterstützen, ganz herzlich danken. Herzlichen Dank an alle Spender, die die Arbeit unterstützen. Ohne euch wäre es nicht möglich, dass ich hier stehe, dass ich diese Tätigkeit ausführe. Seit Januar 2022 bin ich bei der Arche angestellt und kann tatsächlich mit einem vollen Gehalt hier tätig sein. Und das hat mit euch zu tun. Das hat in erster Linie natürlich mit Jesus Christus zu tun. Ihm gehört alles, er kümmert sich um alles. Aber es ist so, dass du, der du die Arbeit unterstützt, treu bist. Und der Herr zeigt dir, unterstützt doch auch die Arbeit des sozialen Missionswerks, die Arche e.V. Und das ist für mich nicht selbstverständlich. Und deshalb ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und es gibt noch einige Spender, von denen wir nicht die Adresse haben. Die Arche ist gemeinnützig und somit könnt ihr eine Spendenbescheinigung bekommen, die ihr im Rahmen der Einkommensteuererklärung dann da einreichen könnt. Und das wirkt sich dann steuermindernd positiv für euch aus. Und deshalb, wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest, hast deine Adresse noch nicht weitergeben, bitte schreib mir eine E-Mail kurz und dann werden wir die Spendenbescheinigung ausstellen und dir zusenden. Meine E-Mail-Adresse manfred-yahoo.de, alles kleingeschrieben, aneinander und unter dieser Predigt, unter diesem Video könnt ihr das auch nochmal nachsehen. Okay, und welches Thema habe ich heute am Ende des Jahres? Ich predige dann ganz gerne über die Jahreslosung 2024. Was kommt auf uns zu? Seid gespannt, es wird eine spannende Predigt und ich behaupte, wenn du das beherzigst, was Gottes Wort heute durch die Predigt weitergibt, wird es dein Leben verändern. Das ist meine Perspektive, oder? Aber das kann nur der Herr und deshalb bete ich, dass er spricht. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist, Vater, und nur du kannst die Herzen erreichen. Und deshalb bitte ich dich, dass du jetzt kommst, dass du die Herzen füllst, dass du durch mich sprichst und dass der Heilige Geist fließt hin zu jedem Herzen, jede Frau, jeder Mann, die diese Predigt hier hört, im Internet hört, bitte ich dich, Herr, dass du anrührst und dass du wirklich durch die Predigt Erkenntnisse schenkst und das Leben veränderst. Und so gebe ich dir die Zeit und bete das in Jesu Christi Namen. Amen. Wie heißt die Jahreslosung? Sie steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das hört sich doch erstmal gut an, oder? Aber wisst ihr was? Als ich diese Jahreslosung gelesen hatte, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann war ich eher entmutigt. Weil ich bin von klein auf in die Gemeinde gegangen, in eine Freikirche. Und im Laufe der Jahrzehnte, was ich so erlebt habe, in verschiedensten Gemeinden und Konfessionen ist, wenn es darum geht, ach, wir sollen doch den Nächsten lieben, dann habe ich erlebt, wie oft geheuchelt wurde. Also dann habe ich gesehen, ey, die umarmen sich jetzt und ich kenne die Hintergründe, weiß genau, da ist nicht so diese große Liebe, ja. Und ganz ehrlich, manchmal fand ich das eklig, weil es nicht identisch ist, ja. Aber es steht ja hier, alles, was ihr tut, geschehen, Liebe, ja, wie sollen wir jetzt damit umgehen, ja? Und wie kommen wir von der Entmutigung, die ich denn in der Verbindung mit dieser Jahreslosung empfunden habe, wie kommen wir denn in die Ermutigung? Weil wir sind hier in einem Ermutigungskanal und da gehen wir jetzt ja mal Schritt für Schritt vor. Und es ist ganz wichtig, wenn wir so eine Aussage in der Bibel haben, dass wir das im Kontext sehen, ja, im Zusammenhang. Warum steht das hier in 1. Korinther 16, Vers 14? Ich lese mal einen Vers vorher, was da steht. Seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Und jetzt müssen wir wissen, in Korinth gab es Erweckung und es war alles ganz toll. Und im Laufe der Zeit menschelte es und dann war nicht mehr so die Liebe gegeben. Und dann erlebte Paulus auf seiner Missionsreise in Korinth, dass da Streitereien waren, dass da verschiedene Gruppenbildungen waren, dass es viele moralische Verfehlungen gab von Menschen in dieser Gemeinde. Es gab Götzendienst. Es gab Chaos im Gottesdienst. Es gab lehrmäßig unterschiedliche Meinungen, eine totale Verwirrung. Und in diese Situation, in diesen Stress, der in dieser Gemeinde war, der in Korinth war, ja, da sagt jetzt Paulus, Leute, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Und alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Seid mutig und stark. Diese Aussage gibt es mehr in der Bibel. Ich lese Josua 1, 7 bis 9. Das sagt Gott zu Josua. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Und ihr Lieben, in diesem Zusammenhang müssen wir jetzt was erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Paulus sagt hier den Korinthern, seid wachsam, steht im Glauben fest, sei mutig und stark. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott zu Josua, sei mutig und stark und orientier dich an dem Gesetz, orientier dich an der Bibel. Lies darin Tag und Nacht, kümmere dich darum und bete und dann bin ich bei dir und ich führe dich. Egal was du tust, egal wo du hingehst. Das ist so wichtig, dass wir erkennen, es geht immer darum, dass wir mutig und stark sind im Glauben. Und Gott ist dann bei uns und führt uns. Ich lese Matthäus 22, 37 bis 39. Das ist das größte Gebot. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst deinen Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wieder steht hier als erstes: Du sollst Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, sollst du ihn lieben. Und dann geht die Liebe über zu dem Nächsten. Nicht aus eigener Kraft. Nicht, dass du dich und quälst dich und sagst, ich muss meinen Nächsten lieben, es steht doch in der Bibel. Es geht darum, die Verbindung zu Jesus Christus zu haben. Noch eine Bibelstelle. Psalm 27, Vers 14. Da sagt David, er fängt an: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und dann geht's weiter und ganz zum Schluss, Vers 14, sagt er: Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ihr Lieben, und jetzt ist das ist so wichtig, ja? Wir gehen jetzt immer mehr in die Tiefe, damit du das verstehst. Hier steht: Sei du, ja, stark im Herrn in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Denken und nicht in deinem Tun. Das steht hier nicht. Es geht nicht um die Taten, es geht erstmal nur um eins. Sei mutig und stark im Glauben, in deinem Herzen, in deinen Gedanken und orientiere dich an Jesus Christus und dann kannst du die Liebe üben. Nicht aus eigenem Wollen und eigener Kraft. Ich mache das jetzt mal ganz deutlich. Es gibt vier Wörtchen, die das hier ja beschreiben. Steht fest im Glauben. So, und jetzt, wenn ihr das versteht, was ich jetzt weitergebe, wird es dein Leben verändern. Ich werde diesen Satz, steht fest im Glauben, unterschiedliche Betonung geben. Erste Variante. Stehe fest im Glauben. Wenn ich das so betone, stehe fest im Glauben, dann heißt das, ich ermahne dich. Stehe du fest. Seh zu, dass du das tust, was hier steht. Handle du. Schau dir die 10 Gebote an und wehe, du hältst sie nicht. Du hast die Verantwortung. Stehe du fest im Glauben. Du bist gefragt. Stärke deine Persönlichkeit. Stärke dein Ich. Seh zu, dass du Jesus Christus so nachfolgst, wie es in der Bibel steht. Du hast die Verantwortung. Zweite Variante. Stehe fest im Glauben. Stehe doch fest im Glauben. Wenn ich das so betone und hebe hervor, dass du fest im Glauben stehen sollst, dann bedeutet das, jetzt gib doch ab. Hör doch auf mit deinem Kämpfen Tag für Tag. Hör doch auf, ständig zu versuchen, das zu leben, was hier in der Bibel steht. Du schaffst es nicht. Du sollst stark sein im Glauben. Du sollst dich mit ihm beschäftigen. Guck, was in der Bibel steht und dann orientier dich an Jesus Christus und sage, ich will stark im Glauben sein, indem ich dir nachfolge und danke, Herr, und du lebst in mir und führst das aus, was hier steht, weil ich schaffe es sowieso nicht. Ihr Lieben, die ganze Bibel ist voll davon, was ich hier sage, dass es eben nicht darum geht. Steh auf, steh fest im Glauben. Das steht nicht in der Bibel. Sondern steh fest im Glauben. Johannes 15,5, da steht, denn ohne mich kannst du nichts tun. In Matthäus 6, Vers 33 steht, trachte zuerst, hörst du das? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir gegeben werden. Sei stark im Glauben. Komm zu Jesus Christus. Ihr Lieben, dieser kleine, entscheidende Unterschied in der biblischen Lehre ist entscheidend, wie du mit Jesus Christus lebst. Und ob du glücklich bist mit Jesus und die Fülle hast in ihm oder total frustriert durch diese Welt gehst als Christ. Und wisst ihr was? Ich bin in der Freikirche hier im Hinterland Marburg-Biedenkopf groß geworden. Meine Eltern haben mich mitgenommen in Gemeinde als Baby. Ich bin nach Osnabrück gezogen, habe eine andere Freikirche kennengelernt. Ich war Heimleiter in einer evangelisch-lutherischen Stiftung, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Mein Chef war Superintendent. Ich war mit den Pfarrern zusammen. Ich habe das alles kennengelernt. Bin und ich waren die letzten 9 Jahre von 2013 bis 2022 in der Caritas Kinderdorfarbeit tätig, bei der katholischen Kirche. Also ich habe die ganze Bandbreite von Christen erlebt. Und wisst ihr, was meine Erfahrung ist? 90%, behaupte ich, 90% der Christen, die ich erlebt habe, die sind irgendwann Christ geworden, haben Jesus ihr Leben gegeben. Und dann wurde ihnen vermittelt, so, und jetzt bist du Christ. Und jetzt stehe fest und zieh das durch, was in der Bibel steht. Du musst Liebe üben, du musst die 10 Gebote halten, du musst immer korrekt sein, du darfst keine Süchte haben und. Und dann sieht das so aus und ich behaupte, dass 90% auch hier im Hinterland genauso leben, wie ich das jetzt hier beschreibe und wie ich es kennengelernt habe, dass ich nämlich und sage, Herr Jesus, ich bin Christ und dann wurde mir genau das vermittelt, so, mein lieber Männer, jetzt musst du leben wie ein Christ. Und dann habe ich morgens meine stille Zeit gemacht, habe die Bibel gelesen, 10 Minuten, Viertelstunde, habe gebetet und dann bin ich raus und dann muss ich sehen, wie ich durch dieses Leben komme. Jesus ist weg. Ich muss kämpfen mit dem Leben. Ich muss mutig und stark sein. Ich muss von meinen Arbeitgebern und überall muss ich leben wie ein Christ. Bei den Nichtchristen, die Kontakte, die ich habe hier im Dorf, da muss ich leben, dass jeder sagt, oh, der Mann ist ein Christ. Und wie der sich verhält, das ist echt christlich. Und ich muss mich immer anstrengen, damit ich das, was hier in der Bibel steht, mit den Geboten, du darfst nicht lügen und du darfst und darfst und darfst nicht, ja. Und ich muss das Ding irgendwie durchziehen. Und dann gehe ich abends nach Hause und bevor ich ins Bett gehe, komme ich wieder zu Jesus und sage, Herr Jesus, ja, so ist es gelaufen, hast gesehen, ne? Aber ja, ich bitte dich, schenk mir jetzt eine gute Nacht. Wisst ihr, was dann passiert, wenn du so lebst? Und ich behaupte, so leben in Deutschland, nicht nur im Hinterland, in Deutschland, über 90% der Christen mit diesem Verständnis. Wisst ihr, was dann passiert? Du fällst, du kannst aus eigener Kraft nicht feststehen und dann lese ich mir die Bibel durch. Und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich da gefallen bin, dass ich da aggressiv meinem Arbeitgeber gegenüber war oder meinen Mitstudenten, ja, und dass ich hier und da meine Probleme habe, wo ich weiß, das ist niemals Gott gewollt, was ich da tue. Und dann bin ich frustriert und die Konsequenz ist, dass ich so ein schlechtes Gewissen vor Gott habe, dass ich mich einfach zurückziehe. Und dann habe ich nur noch ein schlechtes Gewissen und wisst ihr, wie viele Menschen sich bei mir schon gemeldet haben, die gesagt haben, Männer, weißt du was, ich habe Angst vor Gott. Genau aus dem, was ich hier weitergebe. Ich will doch gut als Christ leben. Männer, und ich schaffe es nicht und ich schäme mich. Ich schäme mich so vor Gott, ich kann kaum zu ihm kommen. Und weißt du was? Und mir wurde auch immer vermittelt, ja, von den Pastoren, von meinen Eltern und von anderen Christen wurde mir vermittelt, ja. Und wenn du so weiterlebst und wenn du dies und jedes tust, ja, Gott wird dich strafen. Es gibt so viele, die sich bei mir melden und sagen, Mann, ich habe so eine Angst vor Gott. Versteht ihr jetzt, warum ich sage, wenn du diesen Unterschied von dem, was die Wahrheit der Bibel ist, wenn du das jetzt heute verstehst und du lebst seit Jahren und Jahrzehnten so, dass du aus eigener Kraft das, was in der Bibel steht, umsetzen willst und kapitulierst jetzt endlich und sagst, und nicht ich werde hier stark sein und mutig und so weiter und ich kämpfe aus eigener Kraft und ich mache stille Zeit und ich bete und dann kämpfe ich mit dem Leben und dann bin ich wieder abends frustriert, ja. Und wenn du diesen Kreislauf durchbrichst, ja, und tust das, was in der Bibel steht, dass es nämlich nur um eins geht, ja, halte fest am Glauben und steh fest im Glauben. Das wird dein Leben verändern. Und den vielen, vielen Christen, die so leiden seit Jahrzehnten und sich immer mehr abgewandt haben von Gott, weil sie sagen, ich schaffe das nicht mehr. Und ich habe mittlerweile Angst vor Gott. Und diese Angst will ich nicht mehr. Deshalb gehe ich in die Gemeinde, ich höre mir die Predigten an, ich arbeite auch im Kindergottesdienst mit und so weiter, ja. Aber in mir, ja, da ist wirklich Spannung und Angst vor Gott. Und wisst ihr, diese Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Da müssen wir uns bewusst machen. Hier wird doch nicht zum Ausdruck gebracht, dass von dir erwartet wird, dass du jeden Menschen emotional lieben musst. Also ich liebe doch meine Frau anders wie meinen Nachbarn oder Arbeitskollegen oder wie auch immer oder Bruder und Schwester in der Gemeinde. Ja, da kann ich emotional doch nicht rangehen, sondern es ist wichtig zu sehen, wir leben immer in einem geistlichen Kampf und wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern Mächte und Gewalten der Finsternis. Und wenn die Menschen, die dich verletzen, und du weißt, es geht niemals darum, was diese Frau, dieser Mann mir angetan hat, sondern es geht im Hintergrund, ja, um diese satanischen Mächte. Wenn du das realisierst, dann wirst du jeden lieben können. Aber von diesem Verständnis her und ohne Emotion, weil ich die Hintergründe kenne. Jesus kommt her und sagt den Jüngern, ihr Jünger, wisst ihr was? Ich werde jetzt bald gefangen genommen und dann werde ich ans Kreuz gehen, dann werde ich sterben und nach dem dritten Tage auferstehen. Da kommt Petrus an und sagt, niemals wird dir das passieren, Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, weiche von mir, Satan. Das, was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott, sondern vom Feind. Aber Jesus liebte diesen Petrus. Verstehst du? Es geht nicht um Emotionen. Es geht nicht darum, was jemand mir an Schlimmem entgegenbringt, sondern dass ich einfach immer wieder zu Jesus komme, die Verbindung zu ihm habe, er mir die Kraft schenkt und ich im Glauben den Weg gehe, ja? Und wisst ihr, eine entscheidende Bibelstelle ist, Jesus Christus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Amen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, nicht du mit deiner Kraft. Und dass du sagst, ich stehe fest im Glauben. Nee, ich stehe fest im Glauben, indem ich zu Jesus komme. Ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede, weil ich knapp 40 Jahre so gelebt habe, wie das, was ich hier beschreibe. Ich habe 40 Jahre Morgenstill Zeit gemacht, 10 Minuten, Viertelstunde Bibel lesen, beten. Und dann habe ich mein Ding gemacht. Ich habe nicht gefragt, ja, was soll ich eigentlich beruflich machen und so. Das war meine Geschichte. Und ich habe für mich die Verantwortung, wie ich durch dieses Leben gehe. Aber ich habe schon immer auch die Verbindung gehabt und ich war immer in Gemeinde. Und wisst ihr, da bin ich knapp 40 Jahre alt. Und dann sitze ich im Gottesdienst und dann sagt dieser Pastor da vorne, ihr müsst, ja, 40 Jahre, ich habe Kindergottesdienst geleitet, ich habe Jugendarbeit gemacht, ich habe die Jungscharbeit gegründet und. Ich war in aller Hase, was Glauben betrifft, was Bibel betrifft. Für alle war ich der Männer, der echt, ja, ich sag mal so, im Christlichen total den Durchblick hat, ja, und Leitung, ne, Kindergottesdienst und so weiter. Ich sitze mit meinen knapp 40 Jahren im Gottesdienst und dann sagt dieser Pastor da vorne, Jesus Christus hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder immer. Und ich schaue mir diesen Pastor an. Ich starre auf diesen Pastor und denke, ich weiß das heute noch ganz genau, und denke, ach so ist das. Ach, so ist das. Also Gott ist gar nicht weg, wenn ich sündige. Gott ist gar nicht sauer auf mich. Gott kommt nicht und überlegt sich, was werde ich dem Mann jetzt antun, weil er da schon wieder gesündigt hat. Sondern Gott hasst die Sünde, aber er liebt dich und mich immer. Ey, das steht hier. Und ich frage mich, warum wurde mir das von den Pastoren hier in der Freikirche, in der Baptistengemeinde da in Melle, Nähe Osnabrück, in der Landeskirche und. Warum wird uns das nicht vermittelt? Wisst ihr, wie froh ich bin, dass ich euch das so weitergeben darf? Auch als Betroffener. Da habe ich das erstmal verstanden, dass es hier geht, ne, steht fest im Glauben. Und ich dachte immer, und ich muss. Leute, dann müsst ihr mal überlegen, was hier in der Bibel steht, ja? Also da ist ein Mose, der wird beauftragt, ja, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, 100.000 von Menschen, ja? Ich habe schon gehört, dass es über 1 Million Menschen sein sollten, die durch die Wüste gehen. Kann Mose das tun? Und dass Gott sagt zu Josua, als Mose und hat den Stab übergeben an Josua, dass Gott sagt, Josua, und jetzt halt du mutig und stark und nimm das verheißene Land ein. Nee, er sagt, orientier dich an dem Wort, was der Mose gelesen hat, und diesem Gesetz, ja, sollst du genauso folgen, und du sollst bei mir sein, und ich werde dich da durchführen, wie bei einem Mose. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass du das heute für dich erkennst. Jesus liebt dich immer. Er ist doch gestorben für deine ganzen Sünden. Aber jetzt hör doch auf, ein guter Christ sein zu wollen. Sondern, dass du wie ein Kind zum Papa kommst und sagst, Herr, hier bin ich. Josef, in der Geschichte hier im Alten Testament, was hat dieser Mann alles erlebt? War in der Grube, die Brüder wollten ihn nicht. Dann war er beim Potiphar, ja. Da gab es Stress, bis er und kam ins Gefängnis, ja. Und wisst ihr, was hier in 1. Mose 41, 38 bis 40 steht? Jetzt hört gut zu. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Seine Leistung? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Gott war immer bei ihm. Und dann sagt er, der Pharao, und du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen, nur um den Thron will ich höher sein als du. Er wurde jetzt der zweitmächtigste Mann im Land. Warum? Weil er mutig und stark war. Sogar ein Pharao und die anderen haben erkannt. Und der lebendige Gott ist bei diesem Josef. Ihr Lieben, wir leben in der Endzeit. Wollt ihr hören, was über die Endzeit hier steht? In Gottes Wort? Es wird richtig hart werden. Und ich könnte euch jetzt ganz viel erzählen, was hier abgeht in dieser Welt, dass die Christen immer mehr angegriffen werden. Ja, mit Olaf Latzel und dass er sagt, also Gott liebt den Homosexuellen, aber Homosexualität ist Sünde und er steht vor Gericht und der Verfassungsschutz und so weiter, alles wird eingeschaltet und so, ja, das war erst der Anfang. Es gibt mittlerweile noch ganz andere Geschichten, die ich euch erzählen könnte, was im nächsten Jahr sicherlich hier und da auch erwähnt wird von mir, was wir erleben, weil ich merke, viele wollen sich darum gar nicht kümmern, was hier so abgeht aktuell. Aber in der Endzeitrede in Markus 13, 10 und 11 steht, und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden, wenn sie euch aber wegführen, hörst du? Das kann passieren, dass du wegen dem Glauben tatsächlich in Deutschland weggeführt wirst. Was immer weit weg war. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Ihr Lieben, und das ist das große Problem. Und ich behaupte, weil ich mich mit so vielen Christen unterhalten habe, 90% der Christen, die gehen ihren Weg und machen stille Zeit und leben ihr Ritual seit Jahren und Jahrzehnten und sind total frustriert und schaffen es nicht so zu leben, wie Jesus es in der Bibel weitergibt. Und dann sind sie frustriert und dann haben sie Angst vor Gott, weil sie immer wieder versagen. Und sie haben bis heute nicht verstanden, dass Jesus Christus wirklich führt. Dass du Jesus im Alltag, jeden Tag, erleben kannst. Jesus Christus, und das ist gewaltig, sagt 1998 zu mir, im Hinterland soll eine Arche entstehen. Ich habe Gottes Stimme laut hallend gehört. Und dann ging das weiter. Und jetzt könnte ich euch ganz viel erzählen, ja. Aber damit du weißt, damit du mal hörst, ja, wie konkret das ist und wie Gott wirklich baut und wie er führt, ja, möchte ich dir ein Beispiel weitergeben. Als dann das konkreter wurde mit der Arche, und ich langsam wusste durch Gespräche, wo ich hörte, ne, Gott spricht durch diesen Menschen zu mir, durch Träume und so weiter, ja, wusste ich irgendwann, okay, Gott möchte einen sozialen Missionswerk, er möchte Erweckung, viele sollen zum Glauben kommen und es ist eine Endzeitarche. Das habe ich in 2000 habe ich das schon weitergegeben. Das wird eine Endzeitarche. Die haben alle gesagt, du hast sie nicht so ganz alle. Und Gott hat gesprochen. Und dann habe ich überlegt, wer soll predigen? Und ich habe gebetet, Herr, wer soll predigen? Weil ich bin Therapeut. Also für mich war klar, irgendjemand muss jetzt hier diese Arche führen und muss predigen. Und dann sitze ich im Gottesdienst. Und plötzlich höre ich in mir, nicht laut, in mir die Stimme, du wirst predigen. Es war so laut in mir, der kleine Fabian, mein Sohn, saß neben mir, dann gucke ich runter und sag leise, während der Predigt da vorne, niemals werde ich predigen. Dann bin ich nach Hause und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, ich bin kein Theologe. Ich kann nicht predigen. Ich brauche irgendeinen Menschen. Zeig mir den Menschen. Und wenn du wirklich willst, dass ich predige, ja, dann musst du mir das deutlich zeigen. Wenige Tage später sage ich abends zu Biene, wir lebten in der Altstadt in Ziegen, sage ich, Biene, pass auf, ich habe heute viel Stress gehabt und so, ich gehe hier ein paar hundert Meter weiter ins Laternchen. Ich glaube, das gibt's heute noch in Ziegen. Laternchen war ein Restaurant, wo du dich aber auch vorne an die Theke setzen konntest und konntest dann Bierchen trinken. Dann gehe ich in dieses Laternchen und dann sitzt da ein Mann. Ich war so 40, der war 50. Und dann sage ich, kann ich dazu setzen? Und sagt er, ja, klar, schön, trinken wir zusammen ein Bier. So, dann unterhalte ich mich mit diesem Mann und dann kommen wir auf den Glauben. Und das war ein Hochintellektueller, der kannte sich in allem aus. Der kannte sich im Buddhismus aus, im Hinduismus. Und ich sage, Mario, ey, das ist der Knaller, ja. Und der kannte sich auch so von der Bibel her, kannte der sich auch gut aus. Und dann erzähle ich ihm einfach kindlich meinen Glauben, wie ich aufgewachsen bin und so weiter. Und plötzlich, da vorne an der Theke, kommen dem die Tränen. Und ich gucke den an und denke, eieiei, was ist das denn jetzt, ja? Und ich war total verunsichert. Und dann sagte der zu mir, die Tränen liefen, du musst predigen. Sag ich, was sagst du jetzt hier? Dann grinste er, die Tränen liefen noch, und dann grinste er und sagt, vielleicht hat ja Gott gerade durch mich gesprochen. Dann sage ich, Mario, Gott hat gerade durch dich gesprochen. Mario war beim ersten Gottesdienst hier und sagte, ich habe auch Anteil daran, dass das hier entsteht mit der Arche. Obwohl der sonst mit Gott nichts am Hut hatte. Ja, Gott handelt. Und Gott geht den Weg, dass er durch Begegnungen zu dir spricht, dass er in Gedanken zu dir spricht, dass er die Führung übernimmt, was machst du denn beruflich? Und wenn es Konflikte gibt in irgendwelchen Gesprächen, ja, dass er führt, so wie es in der Endzeitrede von Jesus steht, ja, wenn ihr und steht vor Gericht, macht euch keine Gedanken, wer redet, wie ich werde, der Heilige Geist wird durch dich reden. Und das ist die Wahrheit. Und ich möchte allen hier jetzt, die die Predigt hören, zurufen, Jesus Christus führt Tag für Tag. Und ich kann dir, wenn du und stehst im Glauben fest und kommst zu ihm und machst nicht nach der stillen Zeit, ja, die Bibel zu und sagst, so, bis heute Abend und jetzt muss ich durch diese Welt gehen und kämpfen, sondern du beziehst Jesus immer mit ein, dann wirst du immer mehr erleben, ja, dass du betest und du merkst, boah, und er spricht. Ich habe schon eine Predigt, nicht nur eine gehabt, ja, dann begrüße ich die Leute und fange an zu reden und plötzlich bin ich in der Predigt und das ist eine vollkommen andere Predigt, wie ich hier auf dem Papier habe. Und während ich predige, sage ich, Herr, wenn du jetzt nicht hier weiter meine Gedanken führst, ja, dann bin ich hier am Ende, ja. Du musst jetzt hier reden. Bleib nur dran, ja. Eine vollkommen andere Predigt. Der Heilige Geist führt wirklich. Und deshalb für das neue Jahr 2024 wünsche ich dir, dass du jetzt endlich diese ganzen Formen mit morgens, ja, kurz Bibel lesen und beten und dann gehe ich da durch und abends sage ich, so Herr, ja, jetzt lass mich gut schlafen und diese Tradition leben, ja, dass es jetzt endlich lebendig wird und er immer bei dir ist und ich bin immer nach ihm ausgerichtet, beim Autofahren, in Gesprächen, wisst ihr, und wenn ich jetzt hier predige, glaubt es mir, ja, ich sage, Herr, segne, hört ihr nicht, aber mal in Gedanken bete ich, während ich hier rede und sage, Herr, du kennst die Menschen jetzt, ja, öffne ihnen das Herz, sprich sie an, weil ich weiß, dass 90% der Christen leiden ohne Ende. Und sich darum quälen, weil sie nicht mit dieser lebendigen Hoffnung rechnen. Abschließend. Mein bester Freund, der hier im Hinterland genauso aufgewachsen ist wie ich und der unglaublich viele Menschen kennt, Christen wie Nicht-Christen, der sagte, als die Arche so 3-4 Jahre hier Bestand hatte und es kamen viele Menschen hier zum Gottesdienst und es gab aber auch ganz viel Widerstand von vielen, vielen Christen, dann sagte mein Freund, Männer, weißt du, warum du so viel Widerstand bekommst? Weil die Angst haben. Sag ich, wie Angst? Wovor Angst? Wenn das stimmt, was du predigst, dass Gott hörbar gesprochen hat, dass du eine Liebesbeziehung zu Jesus haben kannst und dass er wirklich führt und dass das wirklich so lebendig mit ihm sein kann, dann müssen die ganzen Christen im Hinterland, sagte er damals, dann müssen die ganzen Christen im Hinterland, die ich auch kenne, die müssen ihren Glauben korrigieren. Die müssen ihr falsches Gottesbild erkennen und müssen im Prinzip sagen, ich muss neu lernen. Und das wollen sie nicht. Und vor wenigen Monaten sagte jemand, den ich auch von Kindheit an kenne, der sagte, weißt du was? Ich will deine Predigt nicht hören. Ich möchte den Gott so behalten, wie ich es gelernt habe. Deutlicher geht's nicht, oder? Dann habe ich halt meinen Frust. Und diese Person sagte, ich hoffe, hat er mir gegenüber gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwie doch in den Himmel komme. Und wenn ich nur ganz hinten sitze, aber ich habe schon Angst, dass ich vielleicht doch nicht dabei bin. Ein Christ, der von Kindheit an in Gemeinde geht, wo ich behaupte, er liebt Jesus, aber aufgrund dessen, dass er und lebt genauso, ich mache meine stille Zeit, dann kämpfe ich mit meinem Leben und ich muss irgendwie ein guter Christ sein. Und ich wünsche dir, ganz persönlich, dass du heute dieses Biblische, die Wahrheit erkennst und die Wahrheit macht frei, indem es nicht auf deine Leistung ankommt. Er hat alles getan, Jesus Christus hat alles, ja, auf sich genommen, was du an Sünde in deinem Leben hast und noch haben wirst. Es geht nur darum, sei mutig und stark im Glauben und komm zu Jesus Christus und er wird dich führen. Und so bitte ich euch aufzustehen und dann bete ich noch um den Segen unseres Herrn. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Amen. Und so, ihr Lieben, und im Ermutigungskanal wünsche ich euch alles nur erdenklich Gute, allen Segen, kommt gut ins neue Jahr und dass der Herr wirklich mit in Freiheit jetzt in 2024 in deinem Leben regieren darf durch die Wahrheit, die heute von Gottes Wort ausging in der Predigt. Und ich freue mich, dass wir so den Weg zusammen gehen dürfen. Alles Liebe, euer Männer.